Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef vor 20 Minuten. Und ich bin heute wieder mal zur späten Stunde im gleichen Hotelzimmer wie der Fabian Febu Rauch. Das hat es seit Katar nicht mehr gegeben. Febu, wie geht's dir?
Hoi Tobi, das sind tatsächlich Doha-Vibes, die wir hier haben. Wir sind auch fast gleich Fan gegessen vorhin. Mir geht's eigentlich gut. Merci, wie ist es bei dir?
Auch gut. Ich bin heute überraschend gut drauf, schon den ganzen Tag. Also wirklich sehr, sehr gut drauf. Wir haben auch, ich glaube, wir zwei sind die Einzigen, die heute für einen kleinen Eklat gesorgt haben beim Nazi-Zusammenzug in Basel. Aber da dazu mehr später. Aber sonst geht es wirklich super. Es ist, wir sind hier in Budapest, wo die Schweizer Nazi am Mittwoch gegen Israel spielt. Von der Stadt haben wir aber noch nicht viel gesehen, oder?
Ja, nein, genau sind wir ja tatsächlich im Hotel in Budapest, aber das Spiel ist irgendwo. Ich kann den Ort jetzt nicht sagen, genau, am Mittwoch gegen Israel. Warum bist du gut getroffen? Du musst das schnell erklären.
Ich weiss es im Fall nicht. Es ist beängstigend. Wirklich.
Ist es privat, oder was?
Nein, also generell. Vielleicht machst du mir einfach gute Laune. Mhm. Zumal in die Woche starten mit dem Februar morgen. Weiss auch nicht.
Ja, was haben wir heute gemacht? Oder, aber du hast gesagt, später in dieser Sendung. Erzähl mal schnell, wie hast du das Wochenende verbracht?
Ich war in Stuttgart und habe dort das Topspiel, oder vor ein paar Wochen ist es noch ein Topspiel gewesen, VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund bin ich schauen. Und sonst auch sehr viel Fußball am Fernsehen geschaut, was also hat ein paar richtig grosse Highlights gehabt.
Du? Also bist du privat in Stuttgart gewesen?
Ja, bin privat. Aber ja. Es hat auch nichts mit meiner guten Laune zu tun, falls du jetzt wieder auf das raus willst.
Nein. Ja, irgendwo Social Media gesehen, bist du noch an einer Party gewesen. Muss ich dir gönnen. Schon wieder in Zürich zwar, glaube ich. Stuttgart. In Zürich hat es wahrscheinlich mehr Partys als in Stuttgart. Gar nicht mal davon aus.
Das weiss ich nicht.
Ich habe kein Shootmatch geschaut live am Wochenende, aber dafür sehr, sehr viel im Fernsehen. Es hat am Sonntagabend Heinur gewesen, etwa 6 Matches parallel verfolgt irgendwie. Es war wieder mal ein cooles Fußballwochenende und ich bin froh gewesen, bin ich im Stadion gewesen. Das Wetter war ja richtig bescheiden gewesen. Ja, gehen wir eins nach dem anderen durch. Mit was möchtest du eigentlich starten?
Ja, du hast Rückmeldungen bekommen auf den letzten Podcast. Wir haben ein Mail bekommen, also wir haben mehrere Mails bekommen, aber eins, wenn ich dir auch weitergeleitet habe, und ich gefunden habe, dass wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Ein Zuhörer, der uns geschrieben hat, dass er unseren Podcast oft mit seinem Sohn lost und wir sollen doch ein bisschen weniger fluchen. Und das nehme ich sehr gerne an. Und sonst, falls es auch wieder passieren sollte und ich das beim Bearbeiten merke, kann ich das ja dann überpiepsen.
Haben wir schon. Scheibe, also was geht um Fluchen?
Ich weiss es nicht. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Flucher, muss man schon sagen.
Also, ja, meistens meinen wir es nicht so, wie wir es sagen. Aber okay, nehmen wir das doch zu Herzen. Wenn wir schon bei Reaktionen sind, bevor wir fachlich werden, ich habe recht eine lustige Reaktion bekommen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar ist ein Kollege von mir fast ein so krasser Südamerika-Sympathisant wie ich. Und er hat sich dermassen aufgeregt über dich, über deine unsachlichen Aussagen laut ihm, dass er mich gefragt hat, ob es nicht die technische Möglichkeit gäbe, dass man nur mir zuhören während dem Podcast. Was ich natürlich sehr eine lustige Idee gefunden. Vor allem könnte ich mir vorstellen, dass es ja in deinem Freundeskreis der eine oder andere gibt, der gerne nur dir zuhören würde. Ist das technisch machbar?
Ich weiss nicht, wie gut das denn die Unterhaltung wäre, aber sonst könntest du einfach du stumm machen und ich stumm machen und ein bisschen gute Nachtgeschichte mässig ein bisschen über Fußball reden. Nee, aber ich muss also schon sagen, ich bin mir ja bewusst, dass ich kein Südamerika-Fußball-Experte bin und sehr austeilt habe für das. Für die es nicht gehört haben, ich habe wirklich gesagt, Taktik Südamerika. Aber ich habe auch sehr, sehr viel Zuspruch bekommen von Leuten, die geschrieben haben, jemand hat sogar geschrieben, eine Saisonkarte und ich soll den Fußball nicht so schlecht machen, aber taktisch sei wirklich ein Niveau jetzt nicht so wie in Europa.
Also ist er so gerade der lebt in Südamerika?
Ja, oder hat einfach oder ist regelmäßig dort. Aber ja, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber wo es hat schon auch wirklich ein paar Leute gegeben, die mir recht gegeben haben. Nicht so hart, wie ich es formuliert habe, aber dass es schon nicht nur falsch ist.
Ja, weißt du, wir tun ja gerne differenzieren hier auch und ich weiss, was du willst sagen oder hast wollen sagen.
Dass es aber absolut das, lächerlich ist. Ja,
dass sie taktisch keine Ahnung haben, ist einfach Blödsinn. Entschuldigung, Tobi. Es ist ganz ein anderer Fußball. Es ist logischerweise ganz ein anderer Fußball. Und sie haben ja bald zwei Tage ein Match dort. Das ist noch krasser als in Europa. Die Ligen sind ja zum Teil aufgebleibt. Dann haben sie noch also brasilianische Mannschaften starten irgendwie im Januar mit der Regionalmeisterschaft, wo sie 20 Matches haben. Dann fängt die Saison mit 40 Matches oder 38. Dann haben sie noch 17 verschiedene Pokal und noch internationale Wettbewerbe. Also, logischerweise ist das Niveau, es ist auch ein bisschen heißer meistens in Südamerika, ist alles ein bisschen zu berücksichtigen, aber dass sie taktisch keine Ahnung haben und schlechte Trainer haben, wir kommen später darauf zu sprechen, ist natürlich einfach wirklich, das ist eine Frechheit. Aber ist okay, du darfst das sagen, das soll in einem Podcast so sein.
Ja, also bei diesen Laufwegen hätte ich auch einen Schnauf zum dreimal spielen pro Woche.
Also gut, dann hast du mit Südamerika starten oder wenn
wir... Nein, wir müssen mit IB, glaube ich, starten, weil IB hat natürlich das grosse Auswärtsspiel gegen Manchester City letzte Woche. Über das müssen wir schon nochmal reden, weil du ja doch sehr viele Reaktionen ausgelöst hast mit dem Satz, dass IB eine ähnliche Berechtigung hat in der Champions League wie Slavia Prag.
Eigentlich kenne ich.
Und ja, wie hast du jetzt den auf? Wir haben ja eigentlich, du hast ja gesagt, in Bern sagt das ein Highlight für die IB-Fans, die sie nie im Leben werden vergessen, das Heimspiel daheim. Wie hast du jetzt den Auswärtsauftritt wahrgenommen?
Ja, also die Highlight, die sie nie mehr werden vergessen, habe ich glaube gesagt, gegen das beste Team der Welt aktuell zu spielen, was ja schon nicht jeden Tag passiert. Ist möglicherweise ein bisschen reingeschossen, die Aussage. Ich wollte mehr sagen, dass es wirklich schöne Zeiten sind, wenn man IB-Fan ist. Was ich aber vor allem gesagt habe, ist ja, dass IB stört, die Champions League. Für mich oder für ganz, ganz viele Leute auf dieser Welt. Ich meine, wir sind eigentlich so ein bisschen auf uns fixiert und denken immer nur, ja, was ist für uns wichtig, aber die Champions League interessiert wirklich auf der ganzen Welt. Also ich bin schon in Australien um 5 Uhr morgens gehen Matchen schauen, in der Bar in Sydney, und dort waren 3'000 oder 2'000 Leute in dieser Bar gewesen. Es wird in Asien verfolgt, in Südamerika, in Afrika, ist ja klar. Und ich glaube nicht, dass dort in Sydney jemand um 5 Uhr aufsteht, für IB zu schauen. Oder Slavia Prag oder Viktoria Pilsen oder wer auch immer, Kopenhagen. Das war meine Aussage gewesen. Und ich finde, das Spiel von IB in Manchester letztes Mittwoch war ein Bewerbungsspiel gewesen für meine These, dass IB stört. 27-0 Schuss. Tschüss, IB ist wirklich chancenlos gewesen. Es könnte problemlos 6-7-8-0 sein. Und das finde ich nicht mal so schlimm. City ist viel besser als IB. Das ist ja genau das, was ich sage. Ich meine, wenn ich näher, ein paar Tage später, reden wir sicher noch darüber, Chelsea gesehen habe, wo ja zum Beispiel nicht die Champions League gespielt, gegen City 4-4. Sättige Spiele wollte ich sehen. Und IB hat echt bewiesen, dass sie way too schlecht sind für, in dieser Champions League mitspielen. Und das ist eigentlich das, was ich finde. Ich finde, in der Champions League sollten die 32 besten Teams von Europa spielen. Das ist eine unsympathische Haltung, das weiss ich. Und was ja der Gipfel war, ist ja der Dico-Tausch, dass der Camara dann der Captain von eBay Pause zum Haaland zählt und quasi bettet um sein Dico. Es hat ja alles unterstrichen, das, was ich gesagt habe, dass IBE einfach nichts verloren hat auf dieser Bühne.
Ich habe wirklich ein paar Mal an dich denken während dem Spiel und dann auch mit dieser Szene während der Halbzeit und so ein bisschen auch alles ein bisschen drumherum. Ja, es hat schon vieles dir recht gegeben, muss ich schon ehrlich sagen. Also weißt du, ich bin weiterhin der Meinung, dass IB oder Clubs wie IB unbedingt auch in die Champions League sollen gehen, weil es hat die magischen Momente, wo ein FCZ im San Siro Milan schlägt, die magischen Momente, wo FC Basel Liverpool schlägt in der Champions League, die magischen Momente, auch wo IB Manchester United mit Cristiano Ronaldo in der Startaufstellung geschlagen hat. Champions League lebt auch von dem und nicht nur von den Topspielen, aber das Spiel von IB, also ich habe wirklich eher das Gefühl gehabt, es war ein bisschen ein Touristenausflug von IB als ein ernstzunehmendes Pflichtspiel. Also weißt du, normalerweise zahlen die Clubs einfach zum Freundschaftsspiel machen mit Manchester City, damit nachher alle können ein bisschen Fotos machen und ein bisschen Liebling täuschen. Also ich meine, du hast ja auch auf LinkedIn von Geschäftsleitung Fotos gesehen, wie die Touren gemacht haben im City-Stadion und so. Es hat ein einen komischen Touch gehabt und der Trikot-Tausch spricht wirklich auch nicht für IB, auch wenn alle Spieler sagen, das hat nichts mit Fokus zu tun und so weiter, aber ich finde, wenn du einen riesen Hunger hast und willst IB auf dieser Bühne gegen die beste Mannschaft der Welt richtig präsentieren und dich verreissen, dann ist deine Priorität in der Halbzeit nicht als erstes bei der Halle fragen nach einem Lieb.
Also ich finde das hochnotpeinlich. Machen Kamara aber jetzt nicht mal, wie du richtig sagst, einen großen Vorwurf. Ich meine, vielleicht once in a lifetime, dass du oder zweimal jetzt Mehrheit Champions League gegen vielleicht best Stürmer für Welt kann spielen, dass man das Liebli will, das verstehen. Das ist menschlich, das passiert auch immer wieder. Er hätte ja 5 Sekunden warten in der Katakombe fragen. Es ist mehr etwas anderes, was mich stört. Und du hast natürlich alle Kredite. Du sagst, es ist sympathisch, dass IB darf gegen Manchester City spielen, dass Zürich, Basel, IB auch mal so ein Spiel gewinnen. Ist alles richtig, das ist alles sympathisch, aber ich möchte in die Champions League, das ist meine Aussage, wirklich die besten Teams. Und wenn ich dann eben andere Matches sehe, wo wirklich zwei gute Teams gegeneinander spielen, das fängt einfach mehr zum Zuschauen. Weisst du, ich gehe so weit, dass ich sage, IB, wo ja, und damit lobe ich ja IB auch wieder, wirklich einen super Job macht, mit Abstand im Moment das erfolgreichste Team in Schweiz, ist 29'000 Zuschauer, Meister, Cup-Sieger und so weiter. Alles super. Ist gegen KAM oder mehr aber Reiterein im Cup weniger überlegen, als City gegen IB ist. Und das finde ich schon noch ein bisschen krass. Und es gibt ja die Europa League und die Conference League und auch Teams wie IB, nennen wir sie international zweitklassige Teams. Und man kann ja sagen, Kopenhagen, gut, ja, jetzt gegen Manchester United geschlagen. Aber das ist ja auch schön, dass es so Geschichten gibt. Aber ganz grundsätzlich schalte ich auch für Kopenhagen Manchester United nicht ein. Ich schalte für Chelsea gegen Leverkusen zum Beispiel. Zwei, die nicht dabei sind, oder?
Ja, aber ja, die sind nicht dabei. Und ich sehe ja deinen Punkt. Ich habe das Manchester City-Chelsea-Spiel am Sonntag gesehen und es war ein fantastisches Entertainment gewesen. Also wirklich ganz grosses Kino. Und ich verstehe auch den Florentino Perez, der ja auch wieder getäubelt hat am Wochenende, Fußballsterbe, wenn jetzt nicht die Super League käme, dass mehr so Spiel brauche für die Fans und so. Ich sehe ja den Punkt schon auch ein bisschen, aber im Fall eben gerade so das Kopenhagen-Spiel gegen Manchester United oder das Saarbrücken Bayern München, wo wir hatten, das sind auch die Spiele, die der Fußball ausmacht. Über das reden alle, auch auf der ganzen Welt. Und IB hat es einfach angebracht, das Gefühl, nachher ganz Europa einfach über einen verdammten Liebling-Tausch geredet hat. Und das darf nicht der Anspruch sein von IB. Also es gibt ganz viele Mannschaften auf dem Level, die schon gezeigt haben, dass sie es Unentschieden machen können an einem guten Abend gegen so einen Club. Und für Aufsehen sorgen und macht das so und nicht durch Liebling fragen. Und ja, ich bin wirklich. Ich habe ein paar Mal an dich denken, dass jetzt wirklich mit dieser Vorstellung von A bis Z haben sie dir recht gegeben. Und ich finde aber schon auch, es gibt ja wirklich auch, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, auch kritische Stimmen rund um das IB. Obwohl sie jetzt natürlich wieder 6-1 gewonnen haben und sie sind jetzt Tabellenführer und so weiter. Aber es gibt schon viel, wo ich glaube, auch mit dem Material, das du in dieser Mannschaft hast, mit dieser individuellen Klasse, kann man auch vielleicht sogar erwarten, dass man nach 4 Spielen nicht so dasteht, wie IB dasteht.
Ja, absolut. Das ist das, was wir ja wirklich fast Woche für Woche diskutieren. Okay, jetzt haben sie 6-6 gewonnen gegen Luzern. Hey, ja, es war logischerweise eine gute Leistung. Es war ja mal effizient gewesen. Und weißt du, ganz grundsätzlich ist es ja 100-mal besser, dass IB in der Champions League überfordert ist, als dass sie nicht in der Champions League sind, so wie jetzt die Konstellation ist. Ich kann ihnen ja nicht vorwerfen, dass sie es geschafft haben, die Champions League zu erreichen. Im Moment ist es möglich. Ich habe es jetzt gerade nur klar gesagt, um was dass es mir geht. Und der Vertrag mit dem Raphael Wick, mit dem Trainer, ist ja noch nicht verlängert worden, wo Ende Saison ausläuft. Das finde ich noch bemerkenswert. Theoretisch müsste ich Emil sofort um 4 Jahre verlängern. Er gewinnt ja alles. Meister, Cup, Sieger, Champions League, rechts. Man kann ihm bis jetzt wirklich gar nichts vorwerfen, rein ergebnismässig. Und gleich ist der Vertrag noch nicht verlängert. Das finde ich schon mal ein bisschen speziell. Und man kann ihnen vorwerfen, dass sie vielleicht auch nicht so weiterkommen. Rein von Spielentwicklung her. Es klingt nicht dumm, 2 Tage nach einem 6-1 gegen eines der 4-5 besten Teams in der Schweiz. Aber sie haben in dieser Saison schon nicht wahnsinnig viel wirklich überzeugende Spiel gehabt. Ich hoffe nicht, dass sie wieder in einen Shitstorm, ist das genug, einen Shitstorm reingeraten, aber ich finde, das darf man schon sagen.
Absolut darf man das sagen. Ich glaube, das wird einmal noch ein Thema, dann vielleicht eine grössere Geschichte in den nächsten Wochen, wo wir mal diskutieren will. Also wirklich auch man nimmt auch viel mehr kritische Stimmen. Weißt du, IB ist ja immer so ein ruhiger Verein, oder? Wenig gegen raus. Ich habe das Gefühl, es gibt doch viele, die mittlerweile etwas gehört haben, etwas erzählen, so ein bisschen so, wo nicht nur positiv ist. Trotz 6-1 gegen Luzern, wie du sagst.
Lassen wir es mal so stehen. Vielleicht ganz grundsätzlich, wir haben viel zu diskutieren heute, Super League. Ist ein bisschen ruhiger geworden, denke ich. Jetzt war sie eine sehr hektische Woche gewesen, vor allem beim FC Basel. Bei GZ hat es immer ein Gerücht gegeben, wegen neuen Investoren. Zürich hat Schlagzeilen gemacht, aber jetzt ist es ein bisschen ruhig, finde ich schon.
Ja, es ist halt, also FCB hat wirklich die wichtige Woche gehabt mit Kriens und Yverdon, wo sie gewonnen haben. Und gegen Servet, vor allem wenn du noch so früh eine rote Karte bekommst, kannst du verlieren, glaube ich. Ich habe das Spiel ehrlicherweise nicht voll gesehen. Darum ich habe aber schon das Gefühl gehabt, die haben schon auch etwas gezeigt. Also sind nicht komplett untergegangen, oder?
Nein, aber weißt du, nein, natürlich nicht. Es ist wirklich auch blöd, frühe rote Karte. Aber es ist ja schon ein bisschen so, dass Basel in den letzten 15 Jahren oder mindestens in den meisten Jahren, ich weiß nicht, ob sie jemals 4-1 verloren haben oder so. Man nimmt es einfach hin. Es ist wie normal geworden, dass Basel halt mal 4-1 in Genf verliert gegen Servet, das wäre in den letzten 20 Jahren nie so hingenommen worden. Das zeigt ein bisschen, wie tief das der FCB gefallen ist, oder?
Ja, aber also ich finde das gerade ein bisschen extrem, weil ich meine, wir schauen mal, was wir jetzt für Wochen und Monate hinter uns haben, wo der FCB nicht mal das Goal geschossen hat.
Jetzt haben sie eins geschossen, oder
Tarn und was für eins?
Ja.
Slalomfahrer.
Oh, hier, once in a lifetime, aber es war ein schönes Goal, ja.
Und wie du richtig sagst, auch bei GC ist es eigentlich noch verhältnismäßig sehr ruhig. Die haben wirklich auch sehr profitiert vom FC Basel. Ich glaube, die wären sonst viel mehr im Fokus medial und von der Fußballöffentlichkeit. Und zwar nicht wegen dem Spiel, sondern weil einfach drumherum und auch da die Weiterentwicklung von der Mannschaft, die Zusammensetzung von der Mannschaft. Also wirklich sehr viel, sehr suboptimal gelaufen. Und ja, die haben jetzt auch können so einen Befreiungsschlag landen mit dem Sieg gegen Losanuschi, der extrem, extrem wichtig war. Und wer aber schon viel Lärm sorgt in der Super League und ich schon so ein bisschen Tendenz wahrnehme, dass man sich in der Ostschweiz wieder grössere Hoffnungen macht auf etwas Grösseres und langsam anfängt zu träumen, ist beim FC St. Gallen.
Ja, mit dem Ostschweizer Fußballjournalist Gret, der oben im Nationalmannschaftszusammenzug war in Basel. Und er ist kritisch mit dem FCSG, aber wenn ich richtig verstanden habe, ja, se, denkt man so ein bisschen in St. Gallen, es könnte ja sein, dass man bei ihm ein bisschen dranbleibt und so. Und wer weiß, was im Frühling passiert. Der FCZ hat es ja vor 2 Jahren auch geschafft. Muss ich sagen, finde ich ziemlich verwegen, die Gedanken, weil traue St. Gallen ehrlich gesagt nicht zu, mitzuhalten mit IBM, ohne um Rang 2 oder 3 mitspielen. Vielleicht tue ich noch Unrecht. Das werden wir ja gesehen im Frühling. Du hast schon immer ein bisschen höher gesehen als ich. Aber Fakt ist natürlich schon, dass sie attraktiv spielen, aggressiv spielen, vor allem daheim. Also auswärts läuft es auch nicht ganz so gut.
Die haben absolute Granate.
Ja, macht das wirklich krass. Gut. Das ist schon von A bis Z. Was hast du vorhin gesagt? Entertainment, bestes Entertainment bei den Heimspielen. Bis hin zur Bratwurst, die auch wieder erwähnt werden muss. Es fehlt einfach irgendetwas. Oder eigentlich 2-3 Sachen, 2-3 gute Spieler. Jeder Reihe einen, habe ich heute dem Kollegen gesagt, aus der Ostschweiz, eben Journalist, für vielleicht wirklich ganz vorne mitspielen.
Ja, ich finde, du bist ein bisschen sehr kritisch mit so. Ich weiss nicht, was die in der Vergangenheit angetan haben. Also, ja. Da scheint wieder irgendein. Immer wenn du einfach so immer alles schlecht redest, ist da irgendwie mal etwas
passiert. Schlecht. Ich gehe am liebsten auf Sion, kann ich jetzt nicht, und auf St. Gallen ein Super League-Spiel.
Bist du doch nicht ganz putzt. Also wirklich Sion. Also,
ja, Raclette. Ja, ja, gut, Sion ist die. Aber gar nicht an dem Gegenteil. Das beste Spiel, das ich je gesehen habe in der Schweizer Liga, ist 4 Tage bevor Corona kam, ist das legendäre 3-3 gewesen. Dann kam ich immer sensationell gewesen. Nein, ich finde es super in St. Gallen. Ich finde auch die Leute. Das gefällt mir. Enthusiastische, leidenschaftliche Menschen wie der Matthias Typ oder Peter Zeidler, vor allem die zwei, sind ja. Das gefällt mir. Die sind voll mit Engagement dabei. Die leben für einen Club. Der eine vielleicht noch ein bisschen mehr als der andere. Aber ja, du hast gesagt, du traust mir viel zu. Ich finde, nein, es wird nicht länger wahrscheinlich für ganz vorne mitspielen, über 38 Runden.
Ich glaube einfach, in St. Gallen hat man jetzt schon so viele Jahre bewiesen, wie ruhig und gut, dass man arbeiten kann in dem Club. Und wie treu die Fans sind und wie was für ein Faktor die Fans können sein in diesem Heimstadion. Das sieht man jetzt wieder eindrucksvoll in dieser Saison. Und es könnte einfach sein, mit gewissen Themen, die du schon angesprochen hast, dass es bei IB nicht so ruhig ist, wie man könnte vermuten in den nächsten Wochen und Monaten.
Also jetzt musst du schon noch etwas erzählen. Jetzt hast du zweimal angedeutet, jetzt kannst du mal etwas aus
Das machen wir mal länger. Wir haben ja so viele Themen, vor allem Schweizer Nazi und so weiter.
Ich muss auch schnell zwei Sachen zur Super League sagen. Also St. Gallen ist drei Monate her, wo Geschichten waren, unter anderem initiiert von dem Journalist, den ich heute mit
dir es gibt eigentlich nur einen Journalist in der Ostschweiz, der sich um Fußball kümmert. Du kannst einfach eigentlich den Namen sagen.
Nein, kann ich nicht. Okay. Ist mir gut entfallen, wo es darum ist gegangen, dass der Peter Zeidler mit dem Lukas Görter dem wichtigsten Spieler Krach hat und so weiter. Also, man vergisst manchmal schnell, es geht schnell im Fußball, das ist das eine, was ich wollte sagen, und dass der Peter Zeidler nicht abgeneigt wäre, um es mal so auszudrücken, vielleicht eine neue Herausforderung zu suchen, ob in der Schweiz oder in Deutschland, ist auch verbürgt. Darf er aber auch, ist klar, er ist lang dort und ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste Trainer. Darum, wenn er die Chance hatte, wäre er sicher gegangen. Aber ja, das ist nur zu sagen, wie schnell das geht. Und bei GC habe ich dich noch etwas fragen, was ich schon lange mal fragen wollte, weil ich rede regelmässig mit Leuten, die bei GC nah dran sind und schon lange dran sind. Und vielleicht kann man es ja schnell so zusammenfassen. Die chinesischen Besitzer werden den Club ja loswerden. Völlig überraschend hat sich herausgestellt, dass das nicht funktioniert, das Geschäftsmodell. Aber von 20, 30, 40 Millionen Kaufsummen sind sie logischerweise weit davon entfernt. Die Leute, die daraus kommen, sagen 6 bis 10 Millionen max bekommen sie. Kommt aber dazu, bis das neue Stadion steht, und ich bitte keine Shots trinken, Tobi Freunde, ich will nicht über den letzten Grund lästern, geht es vermutlich 7 Jahre, bestenfalls 5 Jahre, wo pro Jahr das strukturelle Defizit letztes Jahr ist 14 Millionen gewesen, das bringt vielleicht auf 8 Millionen runter. 5 Jahre 40 Millionen Kaufsumme. Du musst mindestens 50 Millionen Schweizer Franken herlegen, bevor du kannst daran denken, Geld verdienen mit GC. Ich habe aber gehört, es gibt sowohl amerikanische Interessenten, Investoren, die zum Teil auch schon Clubs haben, die quasi das gleiche Geschäftsmodell wie Chinesen noch ein bisschen schneller aufgezogen anstreben, aber es gäbe auch 3-4 Schweizer Gruppen. Jetzt meine Frage, die ich ein lange eingeleitet habe, sind da Leute drunter, die du sehr gut kennst, die das könnten bei GC übernehmen?
Nicht. Also, die ich sehr gut kenne, nicht.
Sind da Leute drunter, die du kennst, die könnten GC übernehmen?
Nicht, dass ich das so konkret tue. Ich weiss, dass es Schweizer Gruppen gibt. Ich weiss auch, dass dort aber, ich glaube, so Angebote im Rahmen von 0 Franken sind. So, wir nehmen den Club und tun eben nachher das mit dem Defizit planen. Weil eigentlich, also hat der Club ja jetzt eher an Wert verloren, statt gewonnen, seit die Chinesen den übernommen haben. Oder? Also der Kader ist ja, mit dem Kader kannst du kein Geld mehr machen. Also,
das ist Horror, vor allem, wenn du so einen coolen Campus hast, dass du da nicht mehr Junge kannst aufziehen, sind wir ein Rätsel.
Ja, du könntest ja auch mit dem Namen und gleich noch die Möglichkeit, in der Super League einen Startelfplatz zu geben, könntest du ja das ein oder andere Talent auf Zürich locken. Oder in Niederhasli. Und das haben sie ja auch völlig verpasst.
Weißt du, was ja ausländische Investoren in der Schweiz könnte, was sie könnte interessant finden, ist genau das, was ich kritisiere bei IB. Der Weg in die Champions League ist wahrscheinlich in keinem europäischen Land. Ich habe kürzlich mal einen Text irgendwo gelesen, ist echt im 442 gewesen. Wie wenig das es braucht, in jedem Land von Europa für die Champions League zu erreichen. Ich meine, klar, in Albanien wirst du mit weniger Geld meist, aber der Weg in die Champions League ist schon unrealistisch. Es ist fast nie so gut, Preis-Leistung wie in der Schweiz. Das ist vielleicht noch zu Österreich, aber dort hast du dummerweise RB Salzburg, den du nicht verdrängen kannst. Das ist natürlich der eine Punkt. Und der andere ist schon, dass du kannst natürlich Spieler hier parkieren, junge Spieler, die eben dann à la Basel, à la IB, Wertsteigerung holen in Europa, dann kannst du verkaufen. Ich sehe das schon, das könnte funktionieren. Der FCZ probiert auch jetzt um Milos Malenovic etwas Ähnliches. Ich glaube einfach, bei GC sind so viele Sachen falsch gemacht worden. Und die Chinesen sind so intransparent. Ich meine, die Jenny Wang, die ja offiziell Besitzerin ist von diesem Club, die hat noch nicht ein Wort mit irgendeinem Schweizer Journalist geredet. Und nicht, dass wir Journalisten wichtig sind, aber das zeigt einfach ein bisschen auf, wie undurchsichtig das ist.
Was hat denn der Journalismus oder der Journalist für einen Stellenwert in China? Also so vom Gehören sagen?
Voilà. Ja. eigentlich müssten die froh sein, eigentlich müssten die jemandem Geld geben. Dass sie den Club hören, da sind wir ehrlich.
Oder dass wir über sie schreiben.
Ja, es ist so, es ist drehst du gleichzeitig, du bist GC-Sympathisant, nennen wir es so. Und ich habe auch etwas übrig. Ich bin halt sozialisiert worden, Fußball sozialisiert worden mit einem starken GC. Ich finde, der Schweizer Fußball braucht, wie ein starkes Basel braucht, ein gutes GC.
Ja, ja.
Voilà.
Aber mit einem grossen Aber. Also in der Form, wie GC jetzt ist, braucht es nicht in der Super League.
Hey, hast auch recht, ja.
Also, ich meine, Yverdon und Lausanne Uschi oder so sind jetzt nicht sexy Alternativen. Und, aber weißt du, ich glaube, ein Thun wäre vielleicht ein lässiger der Super League als GC im aktuellen Zustand.
Hey, ich wollte das nicht hören.
Oder Sion. Also, auch wenn ich nicht auf Sion fahre.
Ja, Sion soll für Uschi raufkommen. Thun für Yverdon.
Ja, aber also, das tut mir ja, es macht mir auch keinen Spass, so Sachen zu sagen. Aber ich glaube viele GC-Anhänger, Fans, Sympathisanten, die wären sogar einig mit mir mit dem, aber die können mir auch gerne schreiben, wenn sie es nicht sind.
Hey, das gemerkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Tobi entfremdet sich ein bisschen von GC, da geht etwas, aber vielleicht kann ich aufklären, also er hat mir kürzlich Montag oder Samstag hätten wir einen Fansong von Leverkusen geschickt, was ich ja wirklich nicht begreifen kann, dass man Leverkusen-Fan kann sein, aber haben wir auch schon diskutiert, aber du bist jetzt definitiv, und auch noch rot und schwarz, geht natürlich gar nicht, aber da bist du schon ein bisschen verliebt, oder?
Ich habe mich schon verliebt in das Bayer Leverkusen, ja. Und das hat, also es ist wirklich eine absolute Freude, denen zuzuschauen beim Spielen. Und ich habe im Fall wirklich das Gefühl, es geht sehr, sehr, sehr vielen neutralen Fußballzuschauern und vor allem Bundesliga-Zuschauern geht es so, die finden das Bayer Leverkusen richtig, richtig cool. Und das die zeigen das Woche für Woche. Weißt du, nicht einmal ein Spiel, was irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht einmal ein Spiel, was mit Glück noch halt mal so ein schwaches 1-0 machen, weil es gerade in Baku gewesen sind, go shooten und 6 Stunden müssen im Flieger sein am Donnerstag. Nein, die spielen einfach weiterhin wirklich richtig, richtig schönen, coolen, attraktiven Fußball. Es macht so Spass, denen zuzuschauen, diesen Spielern. Es macht wirklich so Spass.
Ja, das sind zwei verschiedene Paar Geschichten. Natürlich spielen sie grossartigen Fußball. Der Xabi Alonso ist ein Magier. Er hat ja auch die Mannschaft, ohne dass wir jetzt zuerst ins Detail gehen wollen, perfekt auf- und eingestellt. Mit dieser Dreierkette, drei robuste Innenverteidiger, Grimaldo und Frimpong auf der Aussenposition, internationale Topklasse. Xhaka mit dem Palacios oder Andrich im zentralen Mittelfeld. Eine super Mischung aus Aggressivität, Strategie. Auch ein bisschen zurückgeführt, drei Offensivspieler mit Wirtz, wo wahrscheinlich Jahrzehnt-Talent ist, mindestens. Boniface, wo Superstürmer ist. Hoffmann, wo super Transfer ist. Also, da passt alles zusammen. Da bin ich ja bei dir. Aber es geht mehr darum, der Club hat für eine Ausstrahlung.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon lange mithören, wie viel Mal hast du über das RB Leipzig abgeschwärmt? Also, Im Vergleich zu RB Leipzig ist Bayer Leverkusen der grösste Traditionsklub in Deutschland.
Niemals.
Nein, also das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Aber hey, also lass mir doch jetzt einfach die Leverkusen-Freude. Und ich finde im Fall auch, nicht nur am Xabi Alonso muss man grossen Respekt zollen und den Spielern, wer auch immer den Kader zusammengestellt hat. Ob das der Simon Rolfes ist oder ob es da noch Scouts hat im Hintergrund, wo einfach riesen Perlen sind. Also das ist bombastisch. Also wirklich von der Idee, relativ viel Geld in die Hand zu nehmen, zum sag jetzt mal, älter werdender Granit Xhaka, wo du kein Geld mehr kannst verdienen damit, weil viele denken ja mittlerweile so. Oder ein Hoffmann, der irgendwie eine Ausstiegsklausel hat, wo sonst nicht viel gewusst haben, wo fast ein Schnäppli war. Der Boniface, der glaube ich 3 Kreuzbandrisse hatte und niemand hat sich genau daran getraut. Also der Grimaldo, ich meine, der Grimaldo ist ablösefrei, vielleicht einer von den geilsten Linksfüßen, wo momentan im europäischen Fußball unterwegs sind.
Nach dem Di Marco, aber er schießt
spektakulär. Goal schießt. Es ist, nein, ihr merkt, ich komme nicht aus dem Schwärmen aus über das Leverkusen. Und ich habe aber Angst, dass wirklich vielleicht das erste Mal, vielleicht, ich habe jetzt das nicht recherchiert, aber das erste Mal in der Geschichte, wo der Bundesliga, der Afrika Cup, die Meisterschaft wird entscheiden.
Das ist nicht das erste Mal. Ich meine, wir reden, die Geschichte hat es schon früher gegeben. Kann mich hier, ob der Jebo Bestandteil war, kennst du auch nicht mehr, Anthony?
Mal, kann ich noch.
Aber das ist natürlich ein Problem. Ja, der Afrika Cup.
4-5 Spieler, Stammspieler von Leverkusen, die dann wochenlang weg sind. Ja.
Weißt du, ich glaube, genieße es als Leverkusen-Fan. Das Ganze ist ja schon, also der Trainer macht mir wirklich, ist ja schon ein unglaublich guter Fußballspieler gewesen, ein sensationeller Spieler. Er ist nicht der schnellste, aber er hat alles richtig gemacht. Und ja, und er wird ja mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Real Madrid Trainer. Die Frage ist, ob schon nächsten Sommer oder ob er sagt, er bleibt noch ein bisschen in Deutschland. Und, aber er wäre ja ein Kandidat überall. Bei dem Chelsea, bei Bayern, also der müsste ja, er hat ja Klauseln, ist jetzt wieder rausgekommen.
Aber nur für Real, oder?
Ja, das
weiß man nicht so recht.
Wenn er ein bisschen clever verhandelt hat, klar, er wird irgendein Real Madrid Trainer sein, das ist ja völlig unbestritten. Aber wenn er aber ein bisschen schlau ist, finde ich jetzt, was will er denn, wenn er jetzt schon zu Real geht? Dann ist er in 5 Jahren 5-mal Meister, dann wird er spanischer Nazi, aber er könnte jetzt noch weiter lehren, weiter etwas aufbauen, vielleicht zuerst noch zu Bayern und näher zu Real.
Ja, ob jetzt Bayern oder, ja. Real ist schon nochmal ein anderes Kaliber als Bayern, das verstehe ich schon. Aber, also, so wie man hört, da gibt es ja auch Stimmen, die Xabi Alonso kennen, die wissen, wie er seine Karriere als Trainer plant, auch mit dem Schritt jetzt mal zu Real Sociedad zuerst, obwohl er, glaube ich, auch schon andere Angebote gehabt hat. Es ist, glaube ich, schon so, dass jetzt der nicht das Ziel hat, mit 45 in Rente zu gehen und schon alles abwirtschaftet zu haben, wie es ja jetzt beim Julian Nagelsmann ein bisschen passieren könnte. Oder dann ist denn der mit, weiß auch nicht, 40 schon Bayern, Leipzig, Hoffenheim und deutscher Nationaltrainer gewesen und dann vielleicht nochmal etwas Verrücktes in der Premier League. Ja, ich glaube, der hat schon... Der hat nicht das Verlangen, jetzt nächstes Jahr gerade zu Real zu gehen. Ich glaube, der würde eigentlich noch 2-3 Jahre machen. Es haben ja auch so einen Frimpong, der ja wahrscheinlich fast bei jedem Top-Club könnte spielen auf der Rechtsverteidigungsposition. Der hat jetzt auch noch mal verlängert. Ich gehe mal davon aus, die verlängern die auch mit dem Projekt Xabi Alonso. Aber auf der anderen Seite, vielleicht gibt es ja dann einfach nicht so schnell wieder Möglichkeit, zu Real Madrid zu gehen, oder?
Ja. Sicher nicht einfach für ihn. Ich bin auch sehr gespannt, der Wirt, der ja wirklich, der kann alles. Also der kann wirklich alles. Der Rolf hat sich jetzt zitieren, der Sportchef 90 Millionen bietet in Arsenal. Ich glaube, im Winter keine Chance. Er macht jetzt Saison fertig und 90 Millionen lange sowieso nicht. Aber wir wissen ja alle, dass der Florian Wirt seine Karriere nicht in Leverkusen wird beenden. Und wenn Bayern ein bisschen clever ist, müssen sie den ja holen.
Könnte der Wirt und der Musiala...
Musiala geht auf England. Ui.
Ja, wirklich. Du bist jetzt schon Fabrizio Romano raucht auf. Was ist denn los?
Aber der Musiala ist weniger teamfähig. Okay, muss aufpassen, wenn ich es formuliere, als der Wirt. Was man auch so hört, ist mehr der Egoist, ist mehr. Und der wird ja irgendwann auf England gehen.
Weil er sich auch für die englische Nationalmannschaft entschieden hat.
Wo Wurzeln hat.
Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht, Fabio. Ich bin also. Da lernst du sehr weit aus dem Fenster.
Ja, das ist das, was ich auch gelesen habe, wo Leute auch ein bisschen, also du hast ja genau den Punkt, Wirt und der Musiala zusammen, gut, also wenn sie es bei Deutschland nicht schaffen, zu dermassen geniale Spieler unterzubringen.
Sind sie jetzt am Versuchen wieder?
Sind sie am Versuchen, ja. Ich sehe es auch noch nicht, aber es muss, also sorry, es muss einfach gehen. Das ist wie früher Ronaldinho, Rivaldo, die haben ja zusammen gespielt. Also es muss irgendwie gehen. Aber ist klar, es ist nicht einfach.
Wäre jetzt nicht gerade in dem, wie sagt man, Regal unterwegs ist aktuell, ist der Edin Terzic und sein Borussia Dortmund. Ich bin eben im Stadion gewesen, am Samstag gegen Stuttgart und Stuttgart hat ja jetzt doch eine fulminante erste Saison oder erste Saisondrittel gehabt, auch mit dem Gourassi, dem Stürmer, der 14 Goal geschossen hat. Ist jetzt 2 Spiele verletzt gewesen und es gab beide verloren. Jetzt ist er zumindest eingewechselt worden, hat das entscheidende Goal geschossen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt, durch das, dass ein sehr guter Freund von mir BVB-Fan ist, in den letzten Jahren sehr viel Borussia Dortmund-Spiel geschaut im Stadion. Mit Abstand die schlechteste Leistung von denen. Und ohne Gregor Kobel wären die 4-0 in Pause, wenn nicht mehr. Und also das ist wirklich. Das Auf und Ab gegen Bayern, hundsmiserabel, jetzt gegen Stuttgart richtig schlecht. Dann gewinnen sie aber wieder gegen Newcastle. Also Dortmund ist wirklich, eben, ich habe es letzte Woche schon gesagt, overrated. Ich glaube wirklich, die finden sich auch selber zu gut. Ich glaube, der Kader ist gar nicht so gut, wie die alle finden.
Ja, absolut. Das ist ganz schlecht, wie sie jetzt zweimal gespielt haben in der Bundesliga. Und ich lese auch relativ viel, ich kenne auch Journalisten in Dortmund. Und es ist ja wirklich noch spannend. Ich meine, seien wir ehrlich, das Jahr 2023 ist nicht so schlecht von Dortmund in der Bundesliga. Rein statistisch gesehen. Sie sind ja, dass sie nicht Meister geworden sind, ist eine Sünde. Das ist klar, das haben wir 100 Mal diskutiert. Aber es ist so, das Kader ist nicht so gut. Sie haben zwar unglaublich viel Geld eingenommen, nicht unglaublich sinnvoll eingesetzt. Ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt noch ein bisschen die Fantasie, das Netzwerk, vielleicht auch das Scouting, ich weiß es nicht, wo sie meistens Spieler holen, die man halt schon kennt, die vielleicht auch schon Deutsch können. Es ist noch ein bisschen das verloren gegangen. Vielleicht ist es ein bisschen oberflächlich betrachtet, was so zeitweise ausgezeichnet hat. Sie holen nicht mehr so Spieler aus dem Ausland, auch auf der Trainerposition, oder? Sie sind nicht so mutig. Und der Terzic ist natürlich auf den ersten Blick eine Wunschlösung, eine Traumlösung. BVB-Fan gewesen, Südkurve und so weiter. Nicht Südkurve.
Südkurve
hat er nicht. Dortmund-Fan-Kurve ist wirklich ein Dortmunder Junge, kommt auch sehr gut mit dem Watzke aus, mit dem Clubchef, mit dem Kehl. Aber ich glaube, was man so gehört und liest, das verhält nicht. Die Mannschaft hat zu wenig Klasse. Er hat keine Spielidee. Stuttgart offenbar. Du bist im Stadion gewesen und das sieht man ja. Der Hoeneß vermittelt diesen Spielern etwas. Hat man mindestens das Gefühl. Und der Terzic, ich weiss nicht genau, was er vermittelt. Es gibt auch viele, die sagen, er sei vielleicht auch überfordert. Er sei einfach ein Fan, der Trainer sei geworden. Sicher ein guter Typ, aber irgendwie bringt er die Mannschaft nicht weiter. Und ich weiss nicht, ob er eine Zukunft hat beim BVB, nach all den Rückschlägen, die sie jetzt erlitten haben.
Ja, also ich weiss, wenn die jetzt wirklich den Anspruch haben, Nummer 2 in Deutschland zu sein, dann werden die da schon irgendetwas müssen überlegen. Weil eben also es ist wirklich von der ersten Sekunde sind die komplett unter die Räder gekommen von der Stuttgart. Als hätten die in der Analyse genau gewusst, wo sind die Schwächen, wie müssen wir das anpacken, das System Terzic, um die komplett überfordern. Die Spieler sind überfordert gewesen, der Niklas Süle hat eine halbe Stunde lang nicht gewusst, wo er ist. Also es ist wirklich krass gewesen zum Zuschauen und also vor allem jetzt mit Leipzig, wo ja zwar immer wieder mal einen blöden Dämpfer drin hat, mit Leverkusen, mit Bayern München hast du schon 3 Teams, wo sich sehr entfernen von dem Dortmund, also muss schon etwas passieren. Aber ich habe ja schon mal schlecht geredet und dann haben sie wieder eine Siegesserie angelegt. Was mich vielleicht noch etwas Positives zu Dortmund, bevor wir dann noch zu etwas anderem kommen, der Marco Reus, der ja auch schon x-mal totgeschrieben und geredet worden ist, wo der reingekommen ist, habe ich gefunden, der beste Dortmund auf dem Platz. Und wirklich, er kämpft noch, er rennt noch, er bietet sich an, er hat wirklich etwas in die Mannschaft eingebracht und ich finde schon, also auch gegen Bayern habe ich den nicht so schlecht gesehen. Also ich bin Respekt vor Marco Reus, vielleicht die letzte Saison bei Dortmund, hat es ja mal irgendwie Gerüchte gegeben. Er macht das sehr gut.
Übrigens auch mal Thomas, erstaunlicherweise, super Saison. Ja, Bundesliga, was wollen wir noch? Union Berlin müssen wir kurz, Bayern ganz, ganz kurz, ist mal nicht so spannend. Wie siehst du die 2 Clubs?
Ja, Union Berlin ist ich habe gesagt, Urs Fischer hat so souverän reagiert, zum Teil fast naiv ein bisschen in den Interviews. Das war gegen Leverkusen anders gewesen. Ich weiss nicht, ob du es gesehen hast bei der Zone. Er hat angefressen gewirkt und hat auch das erste Mal seine Mannschaft ein bisschen kritisiert. Dass man da vieles, also dass es einfach so ein Auftreten nicht gegeben und dass man da viel analysieren muss. Ja, aber die müssen einfach aus dieser Abwärtsspirale rauskommen, weil sonst wird das wahrscheinlich dann schon irgendwann, so leid es mir tut für den Urs Fischer, wird das vielleicht dann irgendwann müssen enden.
Ja, also allzu lang können sie auch definitiv nicht zuschauen. Aber wir haben das, glaube ich, schon letzte Woche andiskutiert oder einmal angedenkt. Was wäre eigentlich, wenn es keine Medien würde geben? Oder viele Trainerdiskussionen sind ja vor allem deshalb Diskussionen, wo die Medien, und damit meine ich nicht nur schreibende Presse, sondern vor allem auch das Fernsehen, wo ja die ganzen Thematiken entfacht, befeuert, jedes Mal vor dem Spiel, nach dem Spiel die verantwortliche Frage, wie viel noch, gibt's eine Deadline für den Trainer und so weiter. das wäre ja schon noch spannend. Weil eigentlich macht die Union Berlin genau das, was man muss machen in so einer Situation. Solange du überzeugt bist vom Trainer, wird er nicht in Frage gestellt. Aber mit jeder Niederlage wird es logischerweise schwieriger, der Druck steigt, ob in einem kleineren Club wie Union Berlin. Und der Fischer hat jetzt wirklich viel probiert. Er hat das System gewechselt, die Spieler bestraft. Jetzt im Moment sind ganz, ganz viele bekannte, teure Spieler auf der Bank, wo er wieder irgendein Zeichen will, setzen muss. Setzen. Und irgendwann hat er dann wirklich alle Register gezogen. Und dann musst du halt, ich weiss auch nicht, ob es richtig ist, aber so sind die Mechanismen vom Geschäft.
Aber mit Medien hat das nichts zu tun.
Doch, das hat natürlich mit Medien.
Nein, es fordert ja niemand die Entlassung von Urs Fischer.
Nein, aber es wird mit jedem Fragen.
Aber wie viele Mal hat er jetzt nicht gewonnen? 14 Pflichtspiele?
Ja, 13, glaube ich. 14, ja.
Ja, aber also, ja, für das braucht es keine Medien, um zu merken, dass das nicht so ideal läuft.
Ja, mal, wenn du vom Trainer überzeugt bist.
Ja, aber ist in Köln das Gleiche. Köln ist eigentlich viel nervöseres Umfeld. Ja, in der Vergangenheit war das ein Schleuderstuhl gewesen. Und auch dort glaubt man weiterhin an den Trainer, obwohl es dort gar nicht läuft. Vielleicht sollten die, wenn ich irgendwo gelesen als so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, die sollten einfach Trainer tauschen. Urs Fischer und
Das könnte funktionieren, Steffen Baumgart. Das könnte funktionieren, ja. Aber eben, das ist genau der Punkt. Ja, du weißt schon, wie ich es meine mit den Medien. Es ist schon sehr, sehr latent, immer irgendein Unbehagen durch die Medien da.
Nein, du brauchst einfach eine Clubführung, die sich nicht. Die Medien dann logischerweise die öffentliche Meinung und die Meinung der Fans ein bisschen beeinflussen und so weiter. Aber wenn du eine Chefetage hast, wo genau weiss, wie intern alles läuft, wie der Trainer schafft mit der Mannschaft, wenn du das im Griff hast, dann musst du dich nicht beeinflussen lassen von Schlagzeilen. Aber, also machen offensichtlich viel im Club, aber ja. Aber du hast ja ein Aushängeschild von diesen Medien oder Experten getroffen, wo wir jetzt hier ansprechen. Didi Hamann teilt aus in Deutschland ihre Regelmäßigkeit wie kein anderer. Als Experte bei Sky. Der ist jetzt auch Experte bei Blue Champions League. Du hast ihn getroffen in Volkerswil. Wie war er so drauf gewesen?
Genau, er ist letztes Dienstag, ist er das zweite Mal bei Blue Sport im Einsatz gewesen, zusammen mit Petric beim Roman Kilsberger, ehemaliger andere Liga-Gast, genau. Ja, super gewesen. Natürlich haben wir die Möglichkeit gehabt, das Interview mit ihm dürfen zu machen. 1:1. Ist zufälligerweise 3-4 Tage nachdem der Thomas Tuchel, der Bayern-Trainer, völlig durchgestartet ist gegen Lothar und Didi. Ist letzte Woche Thema bei uns gewesen. Der Hamann hat es eigentlich gut gemacht. Er hat die Sache eingeordnet, hat auch ein gewisses Verständnis gezeigt. Der Jürgen Klopp, der Liverpool-Trainer, hat ihn ja auch schon ziemlich eingeteilt und sich lustig über ihn gemacht. Und ja, mit eigentlich ausnahmslos jedem, den ich gesagt habe, hier treffe der Didi Hamann oder hier hat Didi Hamann getroffen, hat gesagt, das ist so eine Pfeife. Ist das ein Schimpfwort jetzt? Das ist so eine Polterei, der hat keine Ahnung. Er hat einen unglaublich schlechten Ruf. Ich finde ein bisschen zu Unrecht, wo er häufig sagt, er gutes Zeug, und das sagt er auch im Interview, wo wir nicht dürfen machen für die NZZ, dass ja eigentlich 90% von dem, was er sagt, ich werde nicht diskutiert. Das finde ich offenbar okay. Und die 10%, die diskutiert werden, da gehen es halt um Bayern meistens, und das ist halt ein emotionales Thema. Aber er steht eigentlich zu seinen Aussagen. Er findet, es ist eigentlich noch ein bemerkenswertes Interview, das schlussendlich ist abgedruckt worden, und er hat eigentlich null korrigiert. Aus einem Interview muss man gegenlesen. Er hat alles gelassen, er hat zwei Fragen gestrichen, wo es darum ist gegangen. Er hat eine Biografie geschrieben vor 10 Jahren, was vor allem um seine Liebe zu Liverpool ist gegangen. Aber auch, er hat mal ein Alkohol- und Wettproblem gehabt als Fußballspieler, nachdem er eine Scheidung hatte. Da steht alles in dieser Biografie, die ich da nicht erzählen will, wo ich nicht sollte, wo er dort recht ausführlich beschreibt, wie er wirklich Hunderttausende von Pfund gesetzt hat auf Cricket-Spiel und so, ist noch eindrücklich. Und das hätte er nicht mehr drin haben, verstehe ich jetzt noch, wo es jetzt schon lange kein Thema mehr war. Und er könnte, ich habe das gefragt, vor allem wegen der Wettskandal in Italien, er könnte das nicht beurteilen mit dem Tonali und so. Aber sonst ist er wirklich sehr offen gewesen, und er sagt eben auch, Bayern hat noch kein einziges gutes Spiel richtig gezeigt bis zu dem 4-0 gegen Dortmund. Der Thomas Tuchel liefere ich einfach nicht und er hat einen schwierigen Stang. Er ist nicht sicher, ob das gut komme. Und zu dem Stang, das ist seine Meinung und da lassen sich jetzt bei Game Match von der abbringen.
Hat er nicht Unrecht? Hat er wirklich nicht Unrecht? Er polarisiert, oder er wird dann natürlich auch zahlt, ein bisschen zum Polarisieren, oder? Das ist halt einfach der Job vom Experten, wenn du so ein bisschen, je nach Sender wahrscheinlich. Aber also ich weiss noch, wie der mal auf die Mütze bekommen hat, wo er relativ früh in einer Saison gesagt hat, Pep Guardiola werde von Bayern München zu Manchester City wechseln. Also da haben sie ihm wirklich fast jegliche Kompetenz abgesprochen. Ein paar Minuten später ist er dann zu Manchester City gewechselt. Also ja, vielleicht tut man ihm schon ab und zu ein bisschen Unrecht. Er ist aber schon ein bisschen im Schatten vom Lothar Matthäus. Lothar Matthäus hat sich extrem gemacht, ist fantastischer Experte geworden. Was sagt denn der Didi Hamann über Schweizer Fußball?
Ja, ich bin grosser Fan von Lothar, der übrigens so zeitweise sicher 10 Jahre her extrem belächelt ist worden.
Ja.
Und er ist wirklich top. Ich finde auch der Hamann top. Zu dem stehe ich. Ich weiss, dass es viele nicht so sehen. Schweizer Fußball, ja, wir haben über 2 Sachen geredet. Die Nationalmannschaft findet natürlich super, was sie leistet. Das ist eben eher schon spannend, oder? Wenn du mit so einem redest, wo logischerweise sich jetzt nicht jeden Tag mit der Schweizer Liga befasst, sagt, es ist ja fantastisch, was ihr leistet. Jedem Turnier im Achtelfinale, wir Deutschen können das nicht sagen. Also eigentlich ist es so, die Schweiz ist so ein kleines Land, du hast in den letzten 10 Jahren immer mindestens im Achtelfinale gewesen. Sensationell, das muss man schon mal sagen. Die Ansprüche sind halt gestiegen, darum sind wir so kritisch, vielleicht manchmal mit unserer Nationalmannschaft. Er hat jetzt ausnahmslos logischerweise positiv darüber geredet. Hat noch Kroaten aus Vergleich hergezogen,
die immer besser sind
und kleiner sind, aber die Jahrhundertgeneration haben, vielleicht, sagt er, die jetzt vielleicht auch ein bisschen auseinanderbrechen. Bezüglich, das ist noch lustig, bezüglich Schweizer Clubfußball sind wir nicht in die Tiefe gegangen, könnte er auch gar nicht. Er sagt einfach, ja, Basel sei natürlich das höchste der Gefühle, sei mit Abstand der grösste Club in der Schweiz, mit dem grössten Potenzial. Er sei mal mit Liverpool ausgeschieden in der Champions League im Jockeli, also im Jockeli hat er nicht gesagt, aber im Jockeli, sage ich, vergesse nie Eibä, sei jetzt, hat er noch vorne, muss wirklich nicht ganz auf dem letzten Stand, wo Basel oben sei. Und aber er hat das Gefühl, wenn der Basel wieder kommt, sind ja schon die, die am meisten Angst und Schrecken könnten verbreiten im europäischen Fußball. Noch spannend, wenn du die Schweizer Tabelle anschaust.
Ja, sehr spannend. Aber ja, vielleicht hat er ja recht. Aber wenn er schon über die Schweizer Nationalmannschaft redet und wie toll wir das alles machen, jetzt ist die Nazi wieder aktuell. Murat Yakin hat am Freitag, glaube in nicht so einfacher Situation für ihn, das Kader bekannt gegeben. Für die das nicht mitbekommen haben, seine Mutter ist vor einer Woche verstorben. Und wer den Murat Yakin als Spieler und Trainer verfolgt hat, der weiß ja, dass sie sehr enge Bindungen gehabt haben und wirklich, glaube sie ist sein absolut grösster Fan gewesen auf dem Fußballplatz und neben dem Fußballplatz. Darum nicht so einfach, nach ein paar Tagen später wahrscheinlich dann schon wieder vor den Medien stehen, in einer Phase, wo er ja kritisiert wird oder kritisiert wurde, ist wie nie zuvor. Wie hast du so seinen Auftritt wahrgenommen?
Ja, aber natürlich prägt durch den Tod von Mutter, ist ja klar, dass er das mitgenommen hat und ich bin stumm gewesen, dass er den Termin hat durchgezogen. Ich glaube, hat niemand ihm krumm genommen, wenn er den abgesagt hat.
Ja, glaube ich auch nicht.
Man hat gewusst, wie eng dass er mit seiner Mutter ist und jeder, der schon mal Mutter oder Vater verloren hat oder Englisch weiss, was das bedeutet. Eben darum, logischerweise muss man das berücksichtigen. Ich habe gefunden, er hat gewisse Entscheidungen nicht besonders gut begründet. Ist vielleicht eh nicht seine allergrößte Kompetenz, Sachen immer so zu begründen, dass man auf den ersten Blick nachkommt. Muss er ja nicht. Er ist Fußballtrainer, er ist nicht Kommunikator. Ich verstehe zum Beispiel nicht, bis heute nicht, vielleicht kannst du uns erklären, warum dass der Sol oder Lotomba jetzt genau nicht aufgeboten sind, nicht, dass das jetzt ein braten Face macht und dass man mit diesen 2 Spielern viel, viel besser ist. Aber er hat vielleicht wohl ein Zeichen setzen, Blutauffrischung, aber irgendwie hat es mich gleich ein bisschen ratlos zurückgelassen, was er eigentlich jetzt genau mit dem Aufgebot bezweckt.
Ja, also Lotomba ist ja, glaube ich, so gewesen, dass er zumindest ein Zeitchen verletzt war in den letzten Wochen. Und jetzt zwar aber wieder im Aufgebot war für Nizza am Freitag. Muss man einfach ehrlich mal sagen, vielleicht gibt es ja gar nicht so viele gute Gründe. Vielleicht ist er auch einfach nicht so begeistert von gewissen Spielen. Und der Jordan Lotomba, habe ich das Gefühl, gehört in diese Kategorie. Ob es jetzt eine Sprachbarriere ist oder etwas anderes. Aber er ist nicht ein grosser Fan von dem Spieler. Das kann man so sehen. Beim Djibril so verstehe ich es überhaupt nicht, weil eben, ich meine, du kannst ihm nicht vorwerfen, dass er nicht so gut spielt. Der Nazi tut ihn einfach permanent falsch einsetzen. Und er hat ja dann gesagt, ein bisschen mehr Power in die Offensive, ein bisschen mehr Power in die Defensive. Haben wir 7 Innenverteidiger jetzt dabei in Ungarn? Wo aktuell Innenverteidiger spielen. Also ich zähle dort den Rodriguez und Benito dazu.
Ob sie 6 oder 7 sind, haben sehr viel, ja.
Ja, und ja, aber also ja, ich verstehe es nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, wie groß das Verständnis dort bei Spielern ist. Chibuso ist jetzt nicht so einer, der dann nachher irgendwie auf Social Media austeilt oder kein Verständnis hat, der wird er dann schon wieder dabei sein. Aber ja, ich habe es auch nicht so verstanden. Eaton hat eigentlich gar nicht müssen begründen, hat glaube ich auch niemand gefragt. So.
Ja, aber der hat immer noch angefangen, im letzten Länderspiel gegen Weißrussland. Und der Chibi, der liebe Chibi, ist natürlich ein gäbiges Opfer für ihn zu rasieren. Oder? Wie du richtig sagst, muckt er nicht auf, aber hey, der ist seit 5 Jahren dabei. Also, logisch hat er kaum ein gutes Länderspiel gemacht. Und gleich, es ist brutal. Also, aber eben, er muss irgendetwas machen. Wir wissen vielleicht nicht, was noch passiert ist. Aber auch er hat Irrtum vorbehalten angefangen gegen Weißrussland. Was ja ein Fehler war, vom System her. Also 2 oder Lotomba, 3, die dann nachgefangen haben, sind nicht mehr dabei. Brutal, man kann jetzt sagen Leistungsprinzip, aber ja, sind die anderen jetzt so viel besser gewesen. Schlussendlich spielt das alles keine Rolle. Ich meine, der Sieg von Kosovo am Sonntagabend gegen Israel ist natürlich, früher hat es häufig geheißen, der Murat sei ein Glückskind. Ist natürlich schon unglaublich, oder? Jetzt ist die Ausgangslage auf einen Schlag. Böse Zungen würde sagen, die einzige gute Rache für die Schweiz ist der, wenn sie nicht spielt in diesem Herbst. Aber ist ja ein bisschen so, oder? Jetzt ist natürlich der Druck massiv gering.
Ich glaube nicht. Nein.
Mal, du hast jetzt 3 Punkte.
Es kommt nicht mehr zum Worst Case, dass jetzt die vielleicht wirklich noch in Quali-Seich kommen wären. So hoffe ich, dass das nicht überholt ist in einer Woche, wenn man darüber redet. Aber es ist schon, man hat auch heute beim Medientermin gemerkt, das ist Pierluigi Dami ist gekommen, Nazi-Direktor, es ist so viel um den Murat Yakin und seine Zukunft gegangen. Es sind entscheidende Spiele, entscheidende Wochen. Und die Schweiz wird sich ja wahrscheinlich qualifizieren, ziemlich sicher 99%, vielleicht sogar schon am Mittwoch mit einem Sieg gegen Israel, wo ja jetzt gegen Kosovo verloren hat am Sonntag. Und nachher, wenn jetzt die aber nachher 2 Spiele gegen Kosovo und Rumänien zeigen oder vielleicht wieder ähnliche Leistungen, ein ähnliches Muster, wie wir jetzt gegen Kosovo, gegen Belarus, gegen Andorra, zeitweise gegen Rumänien im Einspiel gesehen haben, dann wird ja das in den Analysen, die man gross angekündigt hat für den Dezember, weiß ich nicht, wie ob das wirklich zugunsten von Murat Yakin rauskommt. Und das Nicht-Nominieren. Ich meine, Cedric Eaton ist schon nicht nominiert gewesen, dann ist er nachgerückt für Verletzung, ist dann auch gerade in der Startelf gewesen, dann ist er wieder in der Startelf, dann fliegt er beim nächsten Mal gerade raus. Also das ist ja auch, so tut man ja nicht irgendwie eine Mannschaft aufbauen, habe ich das Gefühl.
Ja, aber wir zwei mögen den Murat Yakin. Aus Person, aus Mensch. Aber es ist schlussendlich geht um das, um die Entwicklung der Mannschaft, um seine Entscheidungen, um Sachen, die man nicht nachvollziehen kann, um Aufstellungen, sei es in einem WM-Achtelfinal gegen Portugal oder sei es in einem Spiel gegen Weißrussland, wo er einfach ratlos zurücklässt. Jetzt auch im Aufgebot, es ist mutig, mindestens mutig, keinen einzigen gelernten Rechtsverteidiger aufzubieten. Das Thema haben wir ja schon bei der WM gehabt. Kannst du sagen, der Eddie Milson und Fernandes kann das? Kannst du sagen, der
Stefan? Das hat es bei der WM auch schon geheißen,
Eddie Milson und Fernandes kann das. Er bietet einfach unnötig Angriffsfläche. Was kostet es nicht, den Lotomba aufzubieten? Dass er die Frage gar nicht muss beantworten muss. Abgesehen von dem mit Ibe, mit dem Blum und mit dem Janko, auch 2 Spieler. Ich sage nicht die Nationalmannschaftsqualität, aber die können das instant spielen. Gegen Kosovo muss es länger. Es sind einfach fragwürdige Entscheidungen. Und wenn wir heute dem Dami richtig zugelassen haben, im Direkten, wie du richtig gesagt hast, vom Nationalteam, Vorgesetzten von Murat Yakin, ist es ja so, am Yakin sein Vertrag verlängert sich automatisch bis zur EM 2024, wenn sie sich qualifizieren. Das wird in den nächsten Tagen passieren. Sprich, bis Ende Juni, Mitte Juli 2024. Dann geht es darum, was machen wir sonst mit dem Murat Yakin und so. Er hat sich wirklich Mühe gegeben, der Dami. Also, vor allem auf Deutsch ist es ja für ihn nicht ganz so einfach. Wirklich in die Tiefe können zu gehen, was nicht seine Muttersprache ist. Und er hat das aber in Fingers gut gemacht, rein sprachlich. Bin aber gleich nicht ganz nachgekommen, was jetzt genau Fakt ist. Weil es ist ja so, sie wollen sich im Dezember treffen, der Verband mit Murat Yakin. und über die Zukunft reden. Und offenbar hat er mehrmals betont, fließen alle 10 EM-Qualifikationsspiele in die Betrachtung und in die Analyse rein. So manchmal, wie das der Tami heute gesagt hat, hat er sich ja schon fast ein bisschen vorgebaut, dass man dann sagen könnte, ja, aber die Leistungen sind halt schon nicht so gut gewesen, wir verlängern den Vertrag nicht. Worauf mir heute ist vorgeworfen worden, ich suggeriere Sachen, suggerieren, die nicht so sind. Ich finde aber, man kann das so deuten.
Du hast gefragt, wenn man das richtig rauslässt, besteht die Möglichkeit, dass es im Sommer nicht weitergeht? Und für das bist du zurechtgewiesen worden? Witzli? Mama, bist du zurechtgewiesen? Hast du einen Spruch kassiert? Sagen wir es so. Also. Hast du einen Spruch kassiert? Und es ist aber schon, was mir schon auch aufgefallen ist, bei der Körpersprache, wenn es kritische Fragen gegen den Jakin, hat sich der Pierluigi Tami verändert. Wenn er hat sehr viel, und ich habe immer so das Gefühl, vielleicht kann man mich dann da auch korrigieren, vielleicht erzähle ich völliger Blödsinn, aber ich habe immer so das Gefühl, Sachen, die im Medienbriefing vorher erwähnt werden oder geschult werden, was man heute sagt, tun sie einmal sehr oft wiederholen. Murat Yakin, Tami und Co. Und er hat extrem viel mal im Moment gesagt. Und er hat gesagt, im Moment sieht es so aus, dass sich der Vertrag verlängert, glaube ich, bis Ende EM, wenn man sich qualifiziert. Oder im Moment ist der Vertrag so, dass er sich verlängert, wenn man sich qualifiziert. Im Moment sind wir zufrieden oder haben das Vertrauen in Murat Yakin. Immer das im Moment, er hat es so oftmals gesagt, es kann eben sein, dass es aufgrund von der Sprachbarriere, dass wir das komplett falsch interpretieren, aber ich habe nicht das Gefühl. Mir ist das zu oft gefallen, es wackelt schon etwas und man hört, oder der Präsident Plan vom Schweizerischen Fußballverband hat relativ klar den Rücken gestärkt von Murat Yakin und trotzdem, es gibt weiterhin kritische Stimmen, es bleibt ein bisschen unruhig. Eben, du bist auch heute dann gerade ein bisschen angefaucht worden. Es ist irgendetwas in der Luft.
Und es wird natürlich wie immer im Leben und im Fußball sehr viel geredet. Und es wird auch geredet, dass der Tamis und der Yakin nicht mehr so gut zusammenhängen. Es gibt auch, die nahe sind, die das sagen. Ich könnte mir vorstellen, es ist wichtig, Kaffeesatz zu lesen. Aber es haben alle, ausnahmslos alle Schweizer Medien in den letzten Wochen von Problemen geschrieben, von fehlender Entwicklung in der Mannschaft, von Krisensymptomen, dass da irgendetwas dran ist. Da kann der Verband sich noch so Mühe geben und noch so sagen, es ist alles super. Es ist nicht alles super. Und die Schweiz wird sich, wie du richtig sagst, qualifizieren für die Europameisterschaft. Wenn sie das aber macht, rein hypothetisch mit 3-1-1, ist es für den Murat Yakin nicht so gut. Also es kommt jetzt schon auch noch ein bisschen auf die Auftritte in den drei Matchen in den nächsten Tagen drauf an. Da bin ich hundertprozentig sicher. Wenn es jetzt ein 4-1, ein 3-0 und ein 2-0 gibt, sieht es für ihn natürlich bedeutend besser aus, als wieder ein Gemurks gibt und wieder x Gegengoal. Es ist ihm ja auch nicht gelungen, gewisse Stabilität zu vermitteln, was ja erstaunlich ist. Er war ja Trainer, der mindestens das häufig auch gemacht hat, wenn es nicht so gut ist gelaufen. Und er steht schon unter Druck, das merkst du ja auch, das merkst du auch immer an. Und das ist auch normal, das soll auch so sein. Und die grosse Frage ist ja, für diese Mannschaft, für diese Generation, kann man mit dem Trainer Murat Yakin in der Europameisterschaft etwas reissen? Meine These ist ja, dass die Mannschaft nicht im Ganzen so gut ist, mindestens wenn Spieler wie der Embolo oder wird mir fehlen, Spieler wie der Seferovic oder Rodriguez nicht mehr oder eigentlich nicht mehr genug gut sind für die Mannschaft. Und am Yakin ist es bis jetzt nicht gelungen. Er hat es jetzt auch nicht aufgeboten, Spieler wie der Yashari oder Rieder zu integrieren, die ja definitiv in Zukunft wahrscheinlich sehr wichtige Rollen werden bekleiden in diesem Nationalteam. Also es hat ein paar Baustellen, die eben weit über das rausgehen, ob jetzt gegen Israel ein guter Match ist oder nicht, am Mittwochabend. Und ja, wir bleiben dran.
Weiter gefragt noch, aber wenn man sich dazu würde entscheiden, nach der EM ist Schluss. Mit diesen Spannungen, die man schon wahrgenommen hat zwischen Trainer und zumindest einzelnen Spielern. Kann man dann in ein Turnier, wo schon klar ist, dass der Trainer nachher nicht mehr rum ist?
Die SFV-Pressestelle würde jetzt sagen, Tobi, du suggerierst irgendetwas.
kann es in die EM gehen mit einem Murat Yakin, der Vertrag ausläuft nach der EM?
Ich habe dir gesagt, du tust etwas suggerieren. Ich kenne deine Antwort. Du gehst in dem Fall davon aus, nein.
Weiss ich sage nicht nein. Das ist meine Frage an dich.
Ja, ich weiss es nicht. Man kann sagen, lame duck. Man kann sagen, der wissen alle offene Karten vom Tisch. Spieler wissen, im halben Jahr haben wir einen neuen Trainer, der uns vielleicht das mehr bringt, was wir wollen. Es ist alles möglich. Auch hier ist alles möglich. Ich glaube aber nicht, dass es so weit kommt. Ich glaube nicht, dass im Dezember entschieden wird, nach der EM, hören wir auf mit dem Murat Yakin, aber das Turnier bekommt er noch. Der Vertrag hin oder her, der wird auch aufgelöst. Es könnte ja ein Punkt sein, dass das einfach zu teuer ist. Schlicht und einfach. Wo du müsstest ja nicht nur den Vertrag auflösen, wo, sagen wir, 300.000-500.000 Franken wert ist für ein halbes Jahr, sondern du müsstest ja einen Nachfolger, ob es jetzt der Urs Fischer ist, weil der vielleicht im Dezember auf dem Markt ist, oder sonst irgendein Trainer ist, wie der Lucien Favre, der nicht ganz günstig wird sein, auch noch zahlen. Also das sind ja auch finanzielle Aspekte, die er auch spielen kann. Einverstanden, oder?
Absolut einverstanden. Hey, Themen haben wir noch so viel und Zeit läuft uns davon. Ich möchte aber schon noch schnell, wenn wir schon bei Pierluigi Tammy sind, über den Fall Yashari mit dir reden, weil ich könnte mir vorstellen, dass du wieder eine recht direkte Meinung zu dem hast. Also der Ardon Yashari, wo ja sich schon hat wollen, ist wegstreiken das richtige Wort? Oder wegreden beim FC Luzern in Richtung FC Basel im Sommer, wo den Captain Bindi verloren hat beim FC Luzern, hat jetzt Captain Bindi wieder zurückbekommen. Und eine Woche später nimmt er das U21-Angebot oder Aufgebot von der U21 nimmt er nicht an und hat für das schon heftige Kritik müssen einstecken in den letzten Tagen. Und Pierluigi Tammy hat so ein bisschen, bei der einen Medien hat er gesagt, er sei enttäuscht, bei der anderen Medien hat er gesagt, er müsse sich zuerst ein Bild machen, um enttäuscht zu sein. Bleibe da sicher dran, wie enttäuscht er wird sein. Aber er hat den Grund noch nicht wirklich, weiss er, als Nazi-Direktor und wollte jetzt, glaube ich, zuerst mal mit ihm und seiner Entourage reden, nach dem Nazi-Zusammenzug, was genau die Gründe sind und dann Konsequenzen daraus ziehen oder sich eine Meinung bilden. Es ist aber schon ein unglücklicher Fall, den jetzt der Ardon Yashari wieder macht, oder?
Mir hat vor allem gefallen, das Wort mit seiner Entourage, das ist übrigens ein Vorwurf, den Murat Yakin jahrzehntelang fast schon begleitet hat, dass seine Entourage eigentlich das größere Problem als er selber ist, auf all seinen Stationen, wo er halt vielleicht umgegangen hat, wo nicht allen gepasst hat. Beim Yashari ist es halt so, wir kennen ihn ja alle nicht gut, oder? Was mir auffällt, ist, dass er jetzt noch nicht so lange auf der Bühne ist und schon sehr, sehr viel im Fokus ist gestanden. Zum Teil hätte er nicht viel dafür können, wo der Granit Xhaka der WM sein Liebe präsentiert hat. Kann er nichts dafür, aber schon dann hat es geheißen Fall Yashari, oder? Und jetzt heisst es auch wieder Fall Yashari. Das bei Luzern hat mich sehr ungeschickt gedacht. Einerseits das Interview, das er gegeben hat, also lokale Medien, dass er weg...
Luzerner Zeitung.
Luzerner Zeitung, andererseits, wie er sich dann verhalten hat, das ist nicht gut. Gerade für so einen jungen Spieler, das ist ja unbestritten, dass er sicher zweifelhafte Entscheidungen getroffen hat, nicht immer gut beraten ist worden, darum die Entourage, wo ja eure Kritik steht. Jetzt wissen wir nicht genau, warum das jetzt Aufgebot nicht angenommen hat. Das ist bis jetzt nicht bekannt. Für die U21 geht natürlich gar nicht, dass er das macht, dass er sich wie schade fühlt, dort mitspielen, wo er schon an der WM dabei war, wo er ja eigentlich ein Nationalspieler ist. Wenn es so wäre, es könnte aber auch noch private Gründe geben, die wir nicht wissen. Darum ist es heikel, da jetzt zu urteilen, her. Wenn es aber wirklich nur darum geht, dass er nicht will, mit seinen Kollegen, die übrigens etwa 4 von Luzern dabei sind, wo er ja Captain ist, jetzt wieder seit kurzem. Ja, das ist ein absolutes No-Go. Ich bin aber ein bisschen verschrocken, wie jetzt die Medien sich auf ihn einschiessen. Das ist natürlich ein Trigger-Thema. Es gibt viele Klicks. Es ist eine populäre Meinung zu sagen, verwöhnte junge Gil. Vielleicht ein bisschen voreilig. Ja, müde damit.
Aber gehen wir auf 20 Minuten schauen, wie viel das über das berichtet worden ist.
Das heisst?
Ja, wir haben es noch nicht. Also, wir sind noch nicht so am Dreischiessen. Sag ich mal so.
Finde ich richtig. Bin ich richtig, wo wir wissen noch nicht genau die Hintergründe, oder?
Ja, ich habe wie so das Gefühl, unterstelle ich jetzt vielleicht Kolleginnen und Kollegen von uns ein bisschen sehr böse Absicht, aber ich habe wie das Gefühl, man will den nächsten Granit Xhaka-Feindbild kreieren. Und so wie ich das höre, sind das ja recht unterschiedliche Charaktere. Und
aber er macht halt einfach auch eben, es, ich weiß nicht, ob das schlecht beraten ist, für das kann ich sein Umfeld zu wenig, aber gibt es nicht auch einfach Möglichkeit, dass du eine Muskelfaser ist und musst pausieren oder so?
Nein, dann könnte man so kommunizieren. Der wäre nicht auf der Piquette-Liste von U1.
Ja, eben, aber wäre nicht das dann, also das machen doch sicher auch mal Spiele für so Nations League oder Freundschaftsspiele oder PR-Reisen, weiß ich was. Werden das nicht die elegantere? Aber ja, ich finde, Pierluigi Tammy hat etwas sehr Schönes gesagt. Aus seiner Sicht, Identifikation zu der Schweizer Nationalmannschaft gilt für alle Kategorien. Und das hat natürlich schon etwas. Oder? Auf die andere Seite, reiner Spielersicht, muss ich aber auch sagen, dann nimmst du ihn an die WM mit, bevor er überhaupt jemals in der U21 gespielt hat. Er ist ja nicht so die U-Mannschaften rauf, sondern ist dann plötzlich der Anatze gewesen, ist an der WM auf Katar, hat aber nicht gespielt. Gross. Gar nicht gespielt. Und nachher ist dann plötzlich der U21, heisst, dass ich mal für die U21 ein bisschen einspielen hinsichtlich U21 EM. Und jetzt wird aber nicht mehr berücksichtigt für die Anatze. Wie du sagst, wo man ja eigentlich müsste jetzt die langsam anführen, die Fabian Rieder und Adan Yasharis, die ja zweifelsfrei über das Talent verfügen, wo wir brauchen in Zukunft. Darum, ich finde auch das, dass das sicher nicht nur für Freudensprünge übrigens auch im Camp Fabian Rieder wird führen, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen.
Ja, es sind ja wie zwei, drei Sachen, oder, die da drin spielen. Es hat schon immer Spieler gegeben, die sich Auszeiten genommen haben, wo sie nicht haben mögen, irgendwelche Spiele bestreiten. Also Neymar, mein Lieblingsfußballer, ist ja das beste Beispiel, wo irgendwie lieber ein Karneval ist, wo nicht ein unbedeutendes Testspiel hat bestreiten mit Brasilien. Und Yashari hat offensichtlich eine hohe Meinung von sich. Ich glaube zu Recht, sehr guter Fußballspieler, sehr guter Strateg, ist ja kein Zufall, ist er schon Captain in seinem sehr jungen Alter bei einem guten Super League-Club. Was man so gehört aus der Szene, ist er auch kein Böse. Also er hat glaube ich, eine gute Einstellung, eine gesunde Einstellung, ist möglicherweise nicht ganz ideal beraten. Ist auch dort schon sehr früh zwischen Fronten geraten, zwischen Besitzer und Club und was auch immer. Ist nicht ganz einfach für ihn. Er selber hat sich bis auf das Interview, wo mich sehr, sehr ungeschichtet dünkt, eigentlich in der Öffentlichkeit nie gross etwas verschulden lassen. Das ist mal der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist ja gleich, oder? Was erhofft er sich dabei? Was soll das? Es ist so offensichtlich, dass das keine gute Entscheidung ist. Dann sagt er doch gescheiter, er sei verletzt.
Ja, ich
hätte nicht spielen gegen IBE. Aber der hat, ja, es ist ja wirklich eine etwas arrogante Einstellung. Und gleichzeitig wollen wir Spieler mit Eko Kante, wollen wir Führungsspieler, wollen wir irgendeinen der Granit Xhaka 2.0 auch gerne im Nationalteam sehen mit diesen Leistungen. Das könnte Yashari sein. Der Granit schaut ja sehr gut zum Yashari. Vielleicht darf ich schnell etwas erzählen. Was mir aufgefallen ist, wir haben ja ein Interview mit dem Granit in der NZZ, wo wir unter anderem über Yashari geredet haben. Das haben wir dann nicht allzu gross abgebildet im Interview, aber ich weiss noch, zwei, drei Sätze sind drin gewesen, aber was er vor allem gesagt hat, ist, die Schweiz hat sehr, sehr gute Spieler im zentralen Mittelfeld und es ist dann explizit um Yashari gegangen, wo nachrücken. Und warum bekommen die nicht in so Heimspiel gegen Andorra die Chance, mal ein bisschen länger zu spielen? Und das ist eine klare Seite hier, so habe ich es interpretiert, gegen Murat Yakin. Und jetzt wird der Yashari nicht aufgeboten von Murat Yakin. Könnte man wieder etwas interpretieren, wenn man
übrigens. Uiuiui, jetzt bist du aber ja, jetzt ja, ich kann gerade sagen.
Soll ist auch nicht aufgeboten, der ähnliche Beratung hat wie der Granit Xhaka, aber das ist jetzt sehr andere Leute mir erzählt, die möglicherweise ja im Podcast mitmachen, dass das noch interessant ist. Beim Yashari bin ich aber schon der Meinung, es hat jetzt nichts mit Yakin und Granit zu tun, aber ich finde, man muss so Spieler mitnehmen. Dann bietet halt einen mehr auf oder einen Verteidiger weniger. Aber wenn nichts vorgefallen ist, teamintern, warum sortierst du so ein grosses Talent jetzt aus der A-Nationalmannschaft? Für diesen Zusammenzug.
Hast du das Gefühl, der Granit Xhaka hat ihm zu dem geraten, dass er nicht zu 21 ist? Ich habe einen kurzen Moment so das Gefühl, kann ich das jetzt verstehen? Das, oder auf eine Art kann ich das
ob ich das kann verstehen, habe ich mich selber gefragt. Und habe dann den Vergleich zum Karim Adeyemi gezogen, wo jetzt mehrmals mit der deutschen A-Nationalmannschaft nominiert worden ist, wo Champions League spielt, wo um Meisterschaft gespielt hat gegen Dortmund, mit Dortmund gegen Bayern München. Und jetzt ja auch sozusagen zurückgestuft worden ist, weil er nicht so tolle Leistung gebracht hat, der hätte ja auch können sagen, blasen wir in die Schuhe. Und der hat das auch nicht gemacht. Darum, vielleicht muss man einfach im Leben ab und zu mal einen Schritt zurücknehmen, um zwei vorwärts zu machen.
Ja, ich finde es grundsätzlich nicht gut. Das habe ich vorhin schon gesagt, was er macht. Wenn es aber irgendwelche Hintergründe gibt, ich bin sicher, wir werden in den nächsten Tagen vielleicht schon am Dienstag irgendetwas erfahren, wo damit wir dann mehr wissen, was da genau passiert ist. Wo, es ist schon krass, was jetzt alles auf ihn wieder einprasselt. Man ist so ein junger Spieler und jetzt wieder der Shitstorm. Ich will ja nicht wissen, was das schon noch gehört. Weißt, es gibt ganz, ganz viele spezielle Menschen, wo gerade auf Social Media zu Aussagen neigen, die er einfach überhaupt nicht unter der Gürtellinie. Und vielleicht, bevor man so einen Spieler wirklich zum Freiwild macht, wie es jetzt einige Medien gemacht haben, sollte man noch ein, zwei Mal durchschnaufen, vielleicht ein paar Klicks durchgehen und dann erst irgend so Geschichten machen. Und dann vor allem wirklich, die machen ja Vollkampagne jetzt gegen Yashari. Und da ist auch ein bisschen müde mit, muss ich sagen.
Dass du noch Herz zeigst um die Uhrzeit, finde ich ja so schön.
Ich finde, wir sind recht lang schon wieder unterwegs. Wir haben noch unglaublich viele Themen, die wir haben besprechen wollen. Ja. Aber ich glaube, es
leider. Südamerika ist leider. Leider, Südamerika können wir nicht mehr
Taktik haben. Aber Südamerika müssen wir uns noch anpacken. Nein. Ja, das können wir jetzt nicht. Ich finde, es geht zu lang. Es ist, oder nicht? Wir sind schon recht lang.
Mal.
Und euch Inter Mailand, Golf um die Marke, übrigens Tor des Jahres, schaut es nachher, wenn
das Chelsea City war ein Riesenspiel. Wirklich auch ein Riesenspiel.
Ist ein cooles Wochenende gewesen. Aber ja, wir können nicht alles. Wir haben, glaube ich, die wichtigsten Sachen besprochen. Und Südamerika müssen wir aber unbedingt noch einmal besprechen. Ich glaube, wir schaffen es.
Vielleicht ja nächste Woche. Also für alle die, wo wirklich ein bisschen die Zeit haben für Fußball und sich auch vielleicht das eine oder andere möchten antun, wo es jetzt auch nicht so regelmäßig verfolgt, die brasilianische Liga, die am Febu sehr, sehr am Herzen liegt, die ist unfassbar spannend. Um so viel schnell zu sagen.
Ja, das ist wirklich sensationell. Und vielleicht etwas kann ich sagen, ich habe letzte Woche erzählt, oder ist es vorerst so, dass sie den Spitzenkampf Botafogo, ist mein Lieblingsteam, nach einer 3-0-Führung 4-3 daheim verloren haben. Unfassbare Torfolge, Sieg, es geht in der 100. Minute, eine Woche später, daheim nach 3-1-Führung, 4-3 verloren in einem weiteren Spitzenkampf. Und jetzt haben sie am Wochenende, im nächsten Spitzenkampf, in 97. Minute 2-2 bekommen gegen Red Bull Bragantino auswärts. Nein, also die Liga, die gibt einem alles und vor allem den Rest, wenn man da noch so ein bisschen Herzblut hat. Aber die Matchen kommen ja, wenn man sich ein bisschen schlau macht, sieht man die zum Teil auch auf deutschen Sender. Es ist wirklich die beste Unterhaltung, auch wenn sie taktisch laut und Tobias Wedermann auf lächerlichem Niveau sein. Aber es gehen noch 6
Teams. Ich habe vor allem über Boca Juniors gesagt. Gemäss meiner Geografiekenntnis ist das nicht in Brasilien.
Du hast es allgemein aus Südamerika bezogen. Aber lassen wir das. Sag doch noch schnell 2-3 Sätze zu Chelsea. Wie kommen die jetzt langsam mit den 7 Milliarden, die sie ausgegeben haben?
Ich glaube, die kommen schon langsam. Also da tut sich etwas, oder? Also, gegen Tottenham war es zwar ein ganz komisches Spiel, was sie gewonnen haben, was auch immer mit Tottenham los war, aber City ist jetzt doch ein Ausrufezeichen geworden. City war zwar schlagbar am Sonntag, aber es war schon ein Ausrufezeichen in Sachen Leistung und die haben das gut gemacht und mal schauen. Also sonst, vielleicht gibt es bald Wachablösung. Man United wird der nächste Chaos-Club.
Ja, Chelsea hat übrigens argentinischen Trainer, der Weltmeistertrainer ist übrigens Argentinien, dem Guardiola sein grosser Trainervorbild, Cesar Luis Menotti. Grosse Biografie übrigens, die ich gelesen habe, ist Argentinier. Der beste Trainer, der im Moment auf dem Merit available ist, vielleicht auch zu Dortmund, ist der Marcelo Gallardo, Argentinier. So viel zum Thema Südamerikaner. Ich jetzt nur schnell ein paar Namen.
Jetzt müssen sie sein Handy führen und seine Notizen runterlesen, weil er es auswendig nicht wüsste.
Doch, ja, auswendig gut, aber wir müssen Clips nachschauen. Wir werden das emotionale Thema, ist ja heute relativ, sind wir relativ lieb miteinander gewesen. Wir werden das emotionale Thema so noch aufarbeiten.
Ist gut, machen wir. dann ja, mal schauen, wie das gegen Ungarn und Kosovo so läuft, immer da eine Spezialsendung brauchen dazwischen. Und sonst sind wir spätestens nächste Woche, wahrscheinlich am Montag, wieder zurück vor dem Rumänien-Spiel, vor dem letzten EM-Quali-Spiel, hoffentlich schon mit dem EM-Ticket in der Hand.
Ja, ich habe gerade ein bisschen Blut geschwitzt, weil ich etwas gesehen habe auf dem Aufnahmegerät. Aber ich hoffe, es hat alles aufgenommen, auch in den letzten Minuten. Ganz eine schöne Woche. Merci, Tobi, dir.
Ja.
Eigentlich machst du ja jetzt noch die offizielle Verabschiedung, aber ich habe jetzt so viel Blut geschwitzt, dass ich das schnell machen kann.
Hopp, Schweiz.
Andere Liga. Der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.